freue mich, dass ich bei euch heute im Gottesdienst sein kann, dass wir einfach miteinander das Wort Gottes betrachten können. Und ihr seid ja gerade in einer Predigtreihe, wo es über das Leben im Geist geht. Und da möchte ich heute auch weitermachen oder mit einsteigen. Ich möchte einen Text lesen aus dem Johannesevangelium im Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Leben im Geist, Ströme lebendigen Wassers, habe ich der Predigt die Überschrift gegeben. Wenn man diesen Text liest, dann muss man sich vorstellen, dass man sich inmitten einer großen Menschenmenge befindet. Das Fest, von dem Johannes hier schreibt, hier berichtet, ist das Laubhüttenfest. Es wird im Hebräischen auch Sukkot genannt. Das Laubhüttenfest ist ein jüdisches Erntedankfest und es ist zusammen mit dem Passafest und dem Wochenfest eines der wichtigsten israelitischen Hauptfeste. Und an dem Fest haben die Juden so Hütten aus Laub gebaut, aus Zweigen. Und von daher kommt auch der Name und es sollte so an die Zeit erinnern, wie sie in der Wüste unterwegs gewesen sind, an die Wüstenwanderung. Und das Laubhüttenfest, das wird jedes Jahr auch als das Fest des Einsammelns, das ist nach der Obsternte oder nach der Weinlese feiern die Juden das. Es dauert so eine Woche und es ist meist so September, Oktober. Und ursprünglich war es so, dass das Laubhüttenfest ja ein reines Erntefest war. Das war mit Tanz verbunden, mit einem gemeinsamen Festmahl. Und das hat jeder im Land an dem dortigen Heiligtum gefeiert. Und später wurde das Laubhüttenfest mit einer Wallfahrt nach Jerusalem verbunden und wurde, wie auch das Passafest, dort im Tempel gefeiert. Und so war es auch zur Zeit Jesu gewesen. Und der Höhepunkt des Festes war der erste und der letzte Tag. Und mit dem siebten Tag endete das Fest mit einem gemeinsamen Gottesdienst. So wie Johannes das schreibt, an dem Höhepunkt des Festes. Und was geschah jetzt an diesem Höhepunkt? Was ist da passiert? Und im Tempel, im damaligen Tempel, lief dort ein ganz großes, wichtiges Ritual ab. Nämlich die sogenannte Schuefa-Prozession. Und diese Schuefa-Prozession, die hat ihren Zusammenhang, lässt sich aus Jesaja 12 mit ableiten. Und zwar lesen wir da in Jesaja 12 die Verse 2 bis 4. Siehe, Gott ist meine Rettung, ich vertraue ihm und habe keine Angst. Er, der Herr, ist meine Stärke und ich lobe ihn. Er wurde mein Retter. Jetzt kommt das Wichtige. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen seines Heils. Ihr werdet dann sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, sagt der ganzen Welt, was er getan hat. Erzählt allen, wie groß sein Name ist. Also ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen seines Heils. Davon ist das abgeleitet, diese Schuefa-Prozession. Im hebräischen Text steht für das Wort Schöpfen hier in Jesaja Shava und Schuefa ist einfach so das Substantiv dazu. So könnte man das übersetzen, also im Tempel lief das Wasserschöpfritual ab. Und dieses Wasserschöpfritual, was ist da passiert? Der Priester, der ging zur Zeit des Morgenbrandopfers mit einem goldenen Krug vom Heiligtum, also von oben hinab zum Siloah-Teich, der ganz unten sich am Tempelberg befand. Und man muss sich das vorstellen, mit dem Priester war eine große jubelnde Menge unterwegs. Also zur Zeit des Festes waren die Leute aus allen Ecken und Enden des Landes in Jerusalem am Tempel. Jeder männliche Jude war verpflichtet, zu diesem Fest nach Jerusalem zu kommen. Und so ist der Priester also mit einer großen Menge an Menschen begleitet worden, wie er mit dem goldenen Krug vom Tempel nach unten, unten zum Tempelberg ging. Und an diesem Teich, am Teich Siloa, hat er dann drei Log, das sind 1,641 Liter Wasser, von den Quellen des Heils geschöpft. Und es ist interessant, der Jesaja-Text, der schreibt von Quellen in der Mehrzahl. Und dieser Teich Siloa im Tempel, der wurde nämlich aus zwei Quellen gespeist. Hauptsächlich aus der Gihon-Quelle, aber ganz in der Nähe des Teiches gab es noch eine weitere Quelle, die Siloa-Quelle, von da der Name auch der Siloa-Teich herkommt. Und von dieser Quelle ist auch das Wasser in die Tempelanlage geflossen. Also Quellen des Heils in der Mehrzahl. Und sowas fasziniert mich, weil man dann so sieht, dass Gott so im Detail auch drinnen ist. Also gut, der Priester schöpft jetzt dieses Wasser mit dem goldenen Krug und dann geht's in einer feierlichen Prozession wieder zurück mit Schallen, mit jubelnden Menschen, mit schallenden Silberposaunen, geht er durch die Pforte des Wassertores und steigt dann hinauf zum Heiligtum. Er steigt zum Altar hoch, auf dem die Opfer dargebracht wurden, und gießt dieses Wasser aus dem Siloa-Teich in ein silbernes Gefäß hinein. Und dieses silberne Gefäß, das war so am Altar angebracht. Und dieses silberne Gefäß hatte unten eine Öffnung, so dass oben das Wasser eingegossen wurde, ist unten wieder ausgeflossen und hat sich dann so zu den Füßen des Altars ergossen. Und neben dem Silbergefäß gab es noch so ein zweites Gefäß, das war genauso beschaffen, das war für das Weinopfer. Und so müssen wir uns jetzt die Begebenheit vorstellen, in der wir uns befinden. Und die Juden, die waren stolz auf diese, darauf einfach diese Heilsbrunnen zu besitzen. Und man hat damals in Israel gesagt, wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat niemals eine Freude gesehen. Also es war wirklich was Besonderes, war ein ganz freudiges Fest, wo viel los war, wo wirklich viel Trubel war und wo die Menschen zusammengekommen sind und wo dieses Wasser geschöpft wurde und dann am Altar ausgegossen. Doch in diesem Jahr geschieht was sehr Außergewöhnliches auf dem Fest. Ein Mann erhebt seine Stimme und verkündet was, was die Menschen damals noch nie gehört haben. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Wow, das ist stark, oder? Genau in dieser Situation, in diesem Setting des Wasserschöpfrituals sagt Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, diese Worte. Er rief den Menschen das zu. Ja, wenn jemand Durst hat, kommt zu mir und trinkt. Wenn man diesen Hintergrund so weiß, dann gibt es, denke ich, einen ganz neuen Blick auch auf diese Aussage von Jesus, was es für die Menschen damals, aber auch für uns heute bedeuten kann. Wasser. Wir brauchen Wasser zum Leben. Ohne Wasser gibt's kein Leben. Leben und Wasser sind eigentlich von Anfang an miteinander eng verbunden. Und wir können uns hier glücklich schätzen, dass wir einfach den Wasserhahn aufdrehen können, dass wir Zugang zu Wasser haben, dass genügend Wasser da ist. Ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Muss man sich mal überlegen, ein Drittel, ganz schön viel, ne? Von unseren Geschwistern, die zu uns in die Gemeinde kommen aus der Ukraine, haben wir gehört, dass in Mykolaiv, in der Baptistengemeinde dort, ist eine Wasserpumpe aufgebaut worden. Und dorthin kommen die Leute die holen dort Wasser ab, weil es gibt in der Stadt gibt's nur technisches Wasser. das man nicht trinken kann. Aber in der Gemeinde ist ein Ort, wo es Wasser gibt, das man trinken kann. Und welch wunderbares Zeugnis ist das auch, inmitten von ja viel Not auch. Ohne Wasser stirbt man. Wenn du zu lange ohne Wasser bist, dann wirst du das nicht überleben. Und diese Woche haben uns ja alle, die auch diese schreckliche Katastrophe berührt, das Erdbeben in der Türkei und Syrien, wo so vielen Menschen auch das Leben gekostet hat, so viel Not und Trauer, aber auch so viel ja Solidarität und Hilfsbereitschaft. Und ich habe es vorhin auch zum Jens gesagt, durch ja so Social Media ist man da echt ganz nah dran am Geschehen und bekommt da auch ganz viel mit, wie es vor Ort ist, auch was passiert auch wie Menschen ja gerettet werden, wie sie rausgezogen werden aus den Trümmern. Und sogar nach 121 Stunden wurde eine 70 Jahre alte Frau gerettet oder nach 115 Stunden eine Schwangere. Und ich weiß nicht, ob vielleicht der ein oder andere das in den Nachrichten oder so gesehen hat. Das war ein kurzes Video, da war ein kleiner syrischer Flüchtlingsjunge, der Muhammad. Der war noch eingeklemmt zwischen den Trümmern, dem sie so mit einem Plastikdeckel Wasser gegeben haben, dass er Wasser trinken konnte, weil einfach Wasser ja lebensnotwendig für ihn war. Und dann wurde er später dann auch gerettet, aber vorher haben sie ihm immer so in diesem Becherchen Wasser gegeben zum Trinken. Wasser, lebensnotwendig für den kleinen Muhammad, aber auch für andere Menschen jetzt, die ohne Obdach, ohne Hab und Gut jetzt sind. Das sind wirklich bewegende Bilder, die wir sicher alle gesehen und mitbekommen haben. Und wo auch wir ja helfen und unterstützen können durch unser Geben und auch durch Gebet. Wasser spendet Leben. Wir brauchen Wasser zum Überleben. Durch diese Aussage von Jesu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen, werden die Juden auch an ihre Geschichte erinnert. Weil über die Jahrhunderte hinweg hat Gott seinem Volk immer wieder ein Angebot gemacht. Ich möchte euch Wasser geben, damit euer Durst gestillt wird, damit der Durst eurer Seele gestillt wird. 700 Jahre bevor Jesus gekommen ist, sagte schon der Prophet Jesaja. Im Jesaja 55, Vers 1 lesen wir hier. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los, wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nichts zu bezahlen. Das sagt ja Gott zu seinem Volk. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Ich gebe euch Wasser. Und jetzt steht Jesus mitten im Tempel, mitten in dieser großen, feiernden Menge von Menschen und ruft und proklamiert es mit lauter Stimme. Dieses Wasser, dieses lebendige Wasser, das bekommt ihr bei mir, sagt Jesus. Und Jesus spricht hier in einem geistlichen Bild. Ja, wenn jemand Durst hat, soll er kommen und trinken. Und dadurch wird auch seine Stellung so deutlich, als er als der Messias, er als der Sohn Gottes. Er ist die Erfüllung auch der Prophetien. Und mitten in diesem Fest, in dem eigentlich ja viel Freude ist, in dem die Menschen eigentlich zufrieden und glücklich sein sollten, wirft Jesus eine große Frage des Lebens auf und nimmt für sich in Anspruch, dass er die Antwort dazu hat. Bei mir wird dein geistlicher Durst gestillt. Ich bin die Antwort. Ich möchte die Antwort auf deinen Lebensdurst sein. Kein goldener Krug mit Wasser aus dem Siloa-Teich wird deinen inneren Durst, deinen geistlichen Durst stillen. Wonach dürsten die Menschen? Was ist die große Sehnsucht des menschlichen Herzens? Menschen haben Durst nach Anerkennung und Bedeutung in ihrem Leben. Durst nach Sicherheit, nach Angenommensein. Wir alle sehnen uns nach Wertschätzung, nach Liebe, nach Lebenssinn. Und wir sehnen uns nach etwas Bleibendem, nach etwas Ewigem. Und Jesus ist die Antwort. Er ist der Schöpfer allen Lebens. Er schenkt uns Bedeutung. Wir sind geschaffen, in einer Beziehung zu unserem Schöpfer zu leben. Und wenn wir in dieser Beziehung leben, dann hat unser Leben Sinn und ein Ziel. Er hat uns begabt, er hat uns geschaffen und er hat einen guten Plan für unser Leben, hat Gedanken des Friedens, Gedanken der Hoffnung. Und er nimmt dich so an, wie du bist, und er gibt deinem Leben Wert und Sicherheit. Er erfüllt dein Leben mit seiner überströmenden Liebe. Und es ist Jesus, der die Ewigkeit in dein Herz gelegt hat und dir ewiges Leben schenkt, wenn du ihm vertraust und wenn du dein Leben in seine Hände anvertraust. Und so ist unser Jesus, obwohl er so groß und allmächtig ist und Könige ein- und absetzt, hält er dich persönlich in seiner Hand. Und du wirst niemanden finden, der ihm gleichkommt. Und wenn wir wirklich erkennen würden, ja, wie Jesus ist, wer Jesus ist, dann würden wir auf unsere Knie fallen und ihn anbeten. Und es ist unser Gott, der sich danach sehnt, dir zu helfen. Und er rennt zu dir und umarmt dich in deiner Schwäche. Er umarmt dich dort, wo du fällst. Er kommt zu dir in deinem Schmutz, in deiner Scham. Umarmt dich und hebt dich hoch und begegnet dir darin. Es ist Jesus, der dein Leben wertvoll macht. Und ich denke, das dürfen wir immer mehr entdecken. Ich möchte das immer mehr entdecken und da einfach tiefer hineinkommen, mich danach ausstrecken und erkennen, dass Jesus alles ist, was wir brauchen. Und manchmal ist es auch so, dass die Menschen gar nicht ihren Durst spüren. Manchmal müssen auch Menschen daran erinnert werden, dass sie trinken sollen. Das ist oft bei alten Menschen so oder auch bei jungen Menschen gibt es das. Die merken eigentlich nicht, dass sie durstig sind. Dann kriegt man vielleicht Kopfschmerzen oder wird müde oder Kreislaufprobleme. Und dabei ist es nur der Wassermangel. Du musst trinken. Und spürst du deinen Durst? Spürst du deinen Lebensdurst? Und viele Menschen suchen, diesen Durst an falscher Stelle zu löschen. Was könnten so falsche Durstlöscher sein? So ein Durstlöscher könnte sein, dass man im materiellen Erfüllung sucht, im Besitz, in Reichtum, in einem guten, sicheren Job. Es könnte sein, in religiösen Ritualen, vielleicht auch wie die Menschen damals auf dem Laubhüttenfest. Vielleicht ist es einfach nur zur Tradition geworden. Oder einfach in die Kirche zu gehen, eine Kerze anzuzünden. Ja, vielleicht sogar einen Gottesdienst zu besuchen. Religiöse Rituale, losgelöst von der eigentlichen Quelle. Oder auch spirituelle Erfahrungen. Manche Menschen suchen in Yoga oder übersinnlichen Erfahrungen ihre Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, ihren Durst zu stillen und sind sich dabei nicht bewusst, dass sie Tür und Tor für den Feind Gottes dadurch öffnen. Oder vielleicht suchst du deinen Durst in Beziehungen zu stillen, im Partner, in der Familie, in Freunden, angesehen zu sein, was zu gelten in der Gesellschaft, eine Stimme zu sein. Man versucht, seinen Durst im Gegenüber, im Anderen zu stillen und merkt, dass man auch hierbei scheitert. Jetzt denkt vielleicht manch einer, aber das sind doch nicht alles schlechte Dinge, was du jetzt gesagt hast. Und du hast recht, es sind auch gute Dinge dabei, die ich aufgezählt habe. Doch werden sie unseren Lebensdurst nicht stillen, weil das nur Jesus alleine kann. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken, sagt Jesus. Mich hat vor einiger Zeit ein Lied sehr bewegt, das heißt auf Englisch Jaira, das bedeutet, ja, kommt von Jahwe, Jire, das bedeutet, der Herr wird vorsehen oder der Herr ist mein Versorger. Und es gibt immer wieder Lieder, die mich zur Zeit einfach begleiten und die, wo Gott einfach dadurch so in mein Leben auch hineinspricht. Und eine Passage in dem Lied heißt: Ich werde nicht mehr geliebt als jetzt. Du warst noch nie näher als jetzt. Jere, du bist genug. Ich bin geliebt, ich bin erwählt, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was du gesprochen hast. Und dieses Lied hat wirklich mein Herz einfach ganz neu berührt und wo ich einfach sagen möchte und bekennen möchte, ja, Jesus, du bist genug. Ich leb nicht in einer Haltung des Mangels, sondern ich sage Jesus, ja, du bist genug. Und in deiner Hand bin ich sicher, auch wenn ich mich hilflos oder unsicher fühle oder auch ja Mangel fühle, du bist genug, ich bin gesegnet. Und ich denke, das ist immer wieder wichtig, dass wir auch die Wahrheiten Gottes in unser Leben, in unsere Seele einfach auch hineinsprechen lassen, dass wir uns wirklich da damit füllen, auch unsere Gedanken. Weil es gibt einen Feind, der uns diese Gewissheit rauben möchte, der uns da niederdrücken möchte und der in unser Leben da hineinsprechen möchte, sagen möchte, du bist, ja, du hast Mangel und du bist nicht geliebt und du, dir fehlt was. Aber Jesus ist alles, was wir brauchen. Jesus ist die Antwort auf unseren Lebensdurst. Die Stelle geht weiter. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Jesus macht deutlich, dass wir als Glaubende ja Mittler sein dürfen, Mittler dieses lebendigen Wassers. Wir dürfen zum Mittler werden. Gott möchte durch uns, durch mich, durch dich sein lebendiges Wasser in diese Welt ausgießen. Und in der Bibel gibt es so eine Grundregel Gottes, dass er die wunderbaren Gaben und Segnungen, die er schenkt, dass die nicht zu unserer eigenen Beglückung und zu unserer eigenen Segnung sein sollen, sondern dass er immer auch den Dienst für die anderen im Blick hat. Und dieser Dienst, diese Hingabe, das ist dann keine Last oder nichts niederdrückend, weil für mich selber nichts übrig bleibt, sondern wir werden dadurch auch gesegnet, indem wir andere segnen. Nicht nur der Durst, nicht nur den Durst gestillt zu bekommen, sondern zur Quelle für andere zu sein. Nicht nur selber zu trinken, sondern andere tränken zu dürfen. Und nicht nur Leben zu empfangen, sondern auch weitergeben zu dürfen. Und das erfüllt ein Leben und das macht ein Leben reich. Und darin findet man auch Erfüllung. Und das dürfte ich auch schon selber erleben. Ich habe ganz viele Kontakte zu Geflüchteten, ob das aus der Ukraine ist oder Pakistan oder jetzt auch ganz neu aus dem Iran. Und wenn man sich aufmacht und einfach ja da gibt, dann wird man selber gesegnet. Ich habe das ganz oft erlebt. Und es gilt nicht nur für diesen speziellen Arbeitsbereich, sondern ich denke ganz allgemein in unserem Leben. Und ich denke, dass viele auch da sind, die das bestätigen können, dass es Geben seliger ist als Nehmen. Ein junger Amerikaner, der Jim Elliot, der lebte von 1927 bis 1956, entschied sich für ein hartes Leben als Missionar in einem abgelegenen Dschungel unter wilden Urwaldeinwohnern. Und diese Urwaldeinwohner hatten noch nie was von Jesus gehört. Und sein Ziel war es, diese Ureinwohner mit dem Evangelium zu erreichen. Und nach 4 Jahren harter Missionsarbeit wurde er von diesen Ureinwohnern kaltblütig ermordet, für die er Jahre vorher gebetet hat und genau denen er diese Botschaft des Evangeliums bringen wollte. Und ein sehr bekanntes Zitat hat sein Leben geprägt, was auch mir immer wieder auch wichtig wird. Und zwar hat er gesagt, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Der Jim Elliot wusste um die Dinge der Ewigkeit, wusste um die Dinge, die man nicht verlieren kann. Und er war sich nicht zu schade, sich hinzugeben für den Dienst an Gott, damit Menschen mit dem Evangelium erreicht werden, damit Menschen ihren Lebensdurst bei dem lebendigen Wasser stillen. Und auch heute noch stellen Menschen ihr Leben als Mittler dieses lebendigen Wassers für Gott zur Verfügung. Ob das jetzt hier ist oder in einem anderen Land, aber damit der Durst der Menschen gestillt wird. Und die Frage an uns, an mich, bin ich bereit, bist du bereit, dich von Gott als Mittler diesen lebendigen Wassers gebrauchen zu lassen? Erinnern wir uns an die Situation im Tempel. Der Priester gießt das Wasser aus dem goldenen Krug in diesen silbernen Krug, der unten eine Öffnung hat. Das Wasser aus der Quelle gießt sich zu den Füßen des Altars auf. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In anderen Übersetzungen wird für das Innere auch der Leib verwendet, der menschliche Körper, also unser Sein, unsere Kraft, ja, unser Menschsein mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, ja, unsere Schaffenskraft. Das ist das Gefäß, wo Jesus sein lebendiges Wasser ausgießen möchte und durch uns zu anderen hinfließen lassen möchte. Und im biblischen Sprachgebrauch ist es üblich, dass der Körper des Menschen mit einem Gefäß verglichen wird. Das können wir zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 7 lesen. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Also diesen Schatz, dieses kostbare, lebendige Wasser, das tragen wir in einem zerbrechlichen Gefäß, ja unserem schwachen Körper. Aber interessant, Jesus spricht nicht nur von einem Rinnsal, das fließen wird, sondern von Strömen lebendigen Wassers. Und manchmal denkt man vielleicht schon, dass von uns nur ein Rinnsal wegfließt, oder? Aber glauben wir dem Wort Gottes? Glauben wir dem Wort Gottes mehr als das, was wir fühlen oder wie wir uns sehen? Lebendiges Wasser für den Nächsten, für meine Familie, für meine Arbeitskollegen, für die Menschen, mit denen Gott uns zusammenführt. Ströme des Segens, die durch dich und durch mich zu anderen Menschen fließen sollen. Segensströme der Hoffnung und des Heils. Und da können wir auch gerade jetzt für die Christen, auch dort im Erdbebengebiet, würde ich beten, dass von ihnen diese Ströme der Hoffnung, Ströme von Liebe und von Frieden fließt. Dass sie, würde ich ja, Kraft bekommen, dass sie Licht und Salz sind in dieser Katastrophe. Und dass die Menschen dort, wo wirklich äußerlich immense Not ist, dass sie auch diese innere Not, diesen inneren Durst gestillt bekommen. Der dritte Punkt, der Heilige Geist, das Wasser des Lebens. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen. Er ist dieses lebendige Wasser. Jesus starb am Kreuz, wurde begraben, ist am dritten Tag auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Jesus wurde verherrlicht. Und wir befinden uns jetzt im Zeitalter des Heiligen Geistes. Uns ist es geschenkt, im Heiligen Geist zu leben. Ja, welch ein Vorrecht. Damals die Menschen auf dem Fest, die mussten noch warten. Für sie war es noch nicht so weit. Vielleicht konnten sie ein bisschen was davon erahnen, was Jesus mit dem lebendigen Wasser meint. Doch wir haben jetzt das Vorrecht, nach der Verheißung, nach der Verherrlichung Jesu, nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes zu leben. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Im Heiligen Geist empfangen wir göttliches Leben. Er stillt unseren Lebensdurst und fließt durch uns hindurch zu anderen und bringt wieder neues Leben hervor. Und wo lebendiges Wasser ist, da werden auch Dinge lebendig, da werden Dinge neu. Und der Heilige Geist ist diese Kraft Gottes, die uns fähig macht, von Jesus zu berichten in unserem Umfeld und ja, bis an die Enden der Erde, so wie der Vers aus der Apostelgeschichte auch schreibt. Und der Heilige Geist ist so ein wunderbares Geschenk Gottes an seine Kinder. Und Jesus hat mir gesagt, es ist besser, dass ich gehe und der Heilige Geist, dass er kommen kann. Er ist die dritte Person in der Dreieinigkeit und er liebt es, wenn wir ihn willkommen heißen in unserem Leben. Lassen wir den Heiligen Geist durch unser Leben fließen oder gibt es da vielleicht Blockaden, die ihn aufhalten wollen? Oder auch bewusste Sünde, die den Heiligen Geist hindert, durch uns hindurch zu fließen. Jesus möchte dich, möchte mich gebrauchen, dass seine Liebe, seine Güte, ja, sein lebendiges Wasser durch uns in diese Welt fließen zu lassen. Und wenn wir es nicht zulassen, ja, wer sollte das sonst tun? Gott will uns gebrauchen. Er sendet nicht Engel auf diese Erde, sondern möchte uns gebrauchen. Als Gläubige haben wir den Heiligen Geist. Er ist es, der zu Jesus führt, der Jesus offenbar macht. Doch es gibt auch noch mehr. Darf ich dich heute fragen, hast du schon die Taufe im Heiligen Geist erlebt, wo du ganz bewusst um den Heiligen Geist gebetet hast? Oder sehnst du dich auch vielleicht neu nach einer neuen Erfülltsein mit dem Heiligen Geist? Wir sehen in der Bibel, dass die Jünger das öfter erlebt haben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie haben sich nach einer erneuten Erfüllung ausgestreckt. Und so ist es nicht eine einmalige Sache, dass man abhaben kann und sagen, okay, erledigt, abgehakt, sondern wir dürfen uns immer wieder neu nach dem Heiligen Geist ausstrecken und ihn neu bitten, uns zu erfüllen, uns zu gebrauchen, als seine Werkzeuge durch uns hindurch zu fließen. Und ich denke, auch nach dem Gottesdienst besteht Möglichkeit einfach diesbezüglich, dass man für sich beten kann und einfach Gott da auch neu bitten kann um seinen Geist. Ich bin auf der Zielgerade. Ich möchte nochmal einfach zusammenfassen. Jesus, die Antwort auf unseren Lebensdurst. Und vielleicht ist heute jemand hier, der merkt, er stillt seinen Lebensdurst eigentlich woanders. Oder vielleicht hörst du zum ersten Mal davon, dass Jesus deinen Lebensdurst stillen möchte. Dann möchte ich dir sagen, gib Jesus heute eine Antwort. Er liebt dich so unendlich und nichts, was du getan hast oder tust, hält ihn davon ab, dass er dich liebt. Und er ruft dich wirklich zu sich. Er möchte deinen Durst stillen. Er möchte dir erfülltes Leben geben mit Sinn und mit Bedeutung, mit Ewigkeitswert. Und komm auch gerne ja nach dem Gottesdienst auf mich oder auf Jens zu. Wir beten da gerne mit dir und wollen dich da einfach ja segnen für dieses Leben mit Jesus. Oder du bist Christ und du merkst ja, dass du ja in deinem Leben andere Durstlöscher hast, dann bringst zu Jesus, bitte ihn um Vergebung, mach einen Neuanfang mit Jesus und bekenn ihm das, dass er alleine deinen Lebensdurst stillen soll. Und manchmal ist es auch hilfreich, einfach ein Gespräch zu führen mit einer Person, die auch gläubig ist, dass man diese Dinge bekennen kann und einfach gemeinsam auch vor Gott ablegen kann. Gefüllt, um überzufließen. Du bist gesegnet, um andere zu segnen. Du bist beschenkt, um andere zu beschenken. Und wenn es keinen Ausfluss aus unserem Leben gibt, dann läuft irgendwann was schief. Und es sind Ströme, die von uns fließen. Nicht ein Rinnsal, sondern Ströme lebendigen Wassers für dein Umfeld durch dich. Nimm das im Glauben an, dieses Wort Gottes. Nimm das an, auch wenn du dich nicht danach fühlst oder wenn du da nicht denkst, dass durch dich das fließt, nimm das für dich persönlich in Anspruch. Ströme lebendigen Wassers. Und es ist der Heilige Geist, das Wasser des Lebens. Der kostbare Heilige Geist ist es, der uns erfüllt, der uns überfließend macht. Und streck dich neu nach dem Heiligen Geist aus. Lass dich neu erfüllen von ihm. Er ist es, der durch uns hindurch fließen will. Ja, Leben im Geist, Ströme des lebendigen Wassers sollen von dir und von mir wegfließen. Amen. Ich möchte noch mal beten.